die Zeitmaschine, in Anführungszeichen, war der Name eines berühmten Romans des Schriftstellers H.G. Wells, oder wie man ihn auf Englisch ausspricht, H.G. Wells. Der Roman wurde 1895 veröffentlicht und gilt heute immer noch als Klassiker der Science-Fiction-Literatur. Es war die erste literarische Beschreibung einer Zeitreise in die Zukunft hinein, um Hunderttausende von Jahren. Und diese Zeitreise wurde mittels einer Zeitmaschine und daher der Name des Romans bewerkstelligt. Und seit es die Filmindustrie, die Unterhaltungsindustrie gibt, ist der Roman von H.G. Wells mehrmals verfilmt worden. Viele, vielleicht auch einige von uns, haben davon geträumt, eine Zeitreise zu unternehmen. Entweder in die Vergangenheit oder, wie es hier im Science-Fiction-Bereich oft der Fall ist, in die Zukunft. Wäre es nicht sagenhaft, in einer Zeitmaschine zu reisen, unterschiedliche Zivilisationen der Vergangenheit kennenzulernen? Vielleicht bei dem Bau der großen Pyramiden in Ägypten dabei zu sein. Man weiß heute immer noch nicht, wie sind sie erstellt worden, wie sind sie gebaut worden. Oder Salomos prachtvollen Tempel oder den von Herodes. Er hat ja den salomonischen Tempel um einiges erweitert, das Gelände, so etwas zu sehen. Vielleicht würden wir es umgekehrt vorziehen, in die Zukunft zu reisen. Und zu sehen, wie es der Menschheit in 10, 20, 50 oder 100 Jahren ergeht. Bei manchen würde nur ein Jahr genügen, um zu wissen, wie stehen die Aktien und dann zurückzukommen und die richtigen zu kaufen. Übrigens, zu der dritten Broschüre, die Jaco erwähnte, die am häufigsten bestellt wurde im Jahr 2017, die USA und Großbritannien in der Prophezeiung. Ich glaube, das haben wir dem Brexit und dem neuen amerikanischen Präsidenten zu verdanken, dass diese Broschüre so oft bestellt wurde. Heute unternehmen wir als Gemeinde eine kleine, imaginäre Zeitreise. Dafür brauchen wir keine Zeitmaschine, sondern wir haben das Wort Gottes. Wir werden als erstes in die Vergangenheit reisen. Wir kehren dann in die Gegenwart, in die heutige Zeit zurück. Und dann reisen wir in die entgegengesetzte Richtung, in die Zukunft. Wir befassen uns mit drei Abschnitten der Menschheitsgeschichte, wie die Bibel sie nennt. Die Bibel nennt sie nicht Ähren oder Zeitalter oder dergleichen. Die Bibel nennt sie Welten, die drei Welten. Und unsere Zeitreise heute vermittelt uns Einsichten in die menschliche Natur, aber auch in die Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen. Unsere erste Zeitreise mittels der Bibel führt uns in die Vergangenheit, in einen Abschnitt der Menschheitsgeschichte, die die Bibel die alte Welt nennt. Die alte Welt. Und dazu schlagen wir 2. Petrus Kapitel 2 nach. 2. Petrus Kapitel 2. Und wir lesen die Verse 1 bis 5. 2. Petrus, Kapitel 2. Und wir lesen die Verse 1 bis 5. Hier geht es um eine Warnung, eine Ermahnung, dass die Dinge bei Gott nicht ungeahndet bleiben, wenn das Verhalten nicht in Ordnung ist. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 1. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch sein werden, falsche Lehrer, die verderbliche Irrlehren einführen und verleugnen den Herrn, der sie erkauft hat. Die werden über sich selbst herbeiführen ein schnelles Verderben. Und viele werden ihnen folgen in ihren Ausschweifungen. Um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Aus Habsucht, Vers 3, werden sie euch mit erdichteten Worten zu gewinnen suchen. Das Gericht über sie bereitet sich seit langem vor und ihr Verderben schläft nicht. Und jetzt geht es zum eigentlichen Thema des Kapitels. Gott lässt solche Dinge nicht ungeahndet. Es gibt Folgen. Und er geht, der Autor Petrus, hier auf verschiedene Zeiten in der Menschheitsgeschichte ein. Zunächst geht es um die Engel. Gott hat selbst die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis in die Hölle gestoßen und übergeben, damit sie für das Gericht festgehalten werden. Und hat die frühere Welt, so nennt Luther diesen Zeitabschnitt, in der Elberfelder Bibel steht, die alte Welt, hat die frühere oder die alte Welt nicht verschont, sondern bewahrte allein Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, mit sieben anderen, mit seinen Angehörigen, als er die Sintflut über die Welt der Gottlosen brachte. Die alte Welt, die frühere Welt. Und wenn wir unsere Zeitreise in diese Welt vornehmen, stellt sich die Frage, wie fortschrittlich war sie, diese Zivilisation damals? Wie weit hatten sich die Menschen auf der Erde ausgebreitet? Wir müssen gestehen, dass wir anhand der Bibel eigentlich sehr wenig über diese Welt wissen, über diese Zeit. Wir wissen sehr wenig über diese Zeit. Manche meinen, dass die Welt vor der Sintflut äußerst rückständig war. Vielleicht waren die Menschen nur Höhlenmenschen. Vielleicht gingen sie gebückt mit den Handknöcheln nur knapp über der Erde oder sogar die Erde schleifend. Streifend. Aber spekulieren wir ein wenig über diese Zeit, auch wenn wir im Detail sehr wenig wissen. Die Menschen lebten nach der Bibel viel, viel länger als heute. Es wird von mehreren berichtet, dass sie mehr als 900 Jahre lebten. 900 Jahre lang konnten diese Menschen ihre Erkenntnis, das, was sie gelernt hatten, an die nachfolgenden Generationen weitergeben. Und solange sie am Leben waren, diese Menschen, die so lange gelebt haben, konnten die Erkenntnisse, die sie gewonnen hatten, nicht verloren gehen, denn sie waren ja präsent. Sie konnten sie immer wieder wiederholen oder betonen. Und man muss bedenken, dass es zwei Männer gibt, die in dieser Zeit erwähnt werden, und deren Lebzeiten die gesamte Zeitspanne der alten Welt ausmachen. Einmal Adam und Methuselah. Methuselah, wenn man sein Alter nachrechnet, nach dem, was wir in 1. Mose 5 finden, starb anscheinend in dem Jahr der Sintflut. Das heißt, zwei Männer mit ihren Lebzeiten haben diese gesamte Zeitspanne ausgemacht. Und es hat schon Vorteile, wenn die ältere Generation ihre Erfahrung, ihre Erkenntnis weitergeben kann. Und die Erkenntnis und Erfahrung, die diese Menschen gesammelt haben, das alles ging nicht verloren, sondern es wurde weitergegeben. Geht man von der Jahreszahl beim jüdischen Kalender aus, wir haben in diesem Jahr nach dem jüdischen Kalender das Jahr 5778, davon ausgehend, weil der jüdische Kalender anscheinend auch in die Zeit zurück in etwa so gewesen ist, wie er es heute ist, vielleicht mit einigen kleinen Nuancen, mit einigen kleinen Änderungen, dann können wir sagen, darauf gehen wir später etwas detaillierter ein, dass es nur etwa zwei Jahrhunderte dauerte, nach der Erschaffung der Menschen, etwas mehr als zwei Jahrhunderte, bis die Menschen durch Beobachtung in der Lage waren, die Jahre zu zählen, durch Beobachtung der himmlischen Körper. Denn Gott hatte ja am Anfang gesagt, Sonne und Mond sollen dafür sein für die Zeitberechnung. Dann haben wir den Bericht über die Arche Noahs und die Sintflut. Und wir lesen hier in 2. Petrus, dass diese alte Welt mit der Sintflut praktisch zu Ende ging. Also lesen wir jetzt ein paar Dinge über die Sintflut. Dazu schlagen wir bitte 1. Mose Kapitel 6 nach. 1. Mose Kapitel 6, Und hier wollen wir die Verse 13 bis 18 lesen. Es geht um die Maße der Arche. Eine Geschichte, die uns sehr gut bekannt ist. 1. Mose Kapitel 6, die Verse 13 bis 15. Hier lesen wir in Vers 13. Da sprach Gott zu Noah: Das Ende allen Fleisches ist bei mir beschlossen. Denn die Erde ist voller Frevel von ihnen, und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir einen Kasten. Interessanter Wortfall. Dieses Schiff oder dieses Boot, wie man es nennen will, sollte nur schwimmen, sollte nur über Wasser bleiben, nicht kentern, nicht untergehen. Gott nennt es einen Kasten von Tannenholz und mache Kammern darin und verpiche ihn mit Pech innen und außen. Und mache ihn so. Gott gibt die Maße vor. 300 Ellen sei die Länge, 50 Ellen die Breite und 30 Ellen die Höhe. Und dann gibt es weitere Details, die hier genannt werden. Sie interessieren uns nicht im Augenblick. Es gab in der Antike, wie wir wissen, mehr als ein Ellenmaß. Es gab die babylonische Elle, es gab die ägyptische Elle, es gab auch anscheinend eine israelitische Elle. Und wenn man von diesen verschiedenen Ellen einfach das Mittelmaß nimmt, so wäre die Arche 180 Meter lang, 30 Meter breit und 20 Meter hoch. 180 Meter lang, 30 Meter breit, 20 Meter hoch. Man schätzt, dass etwa 1000 Güterwaggons in der Arche Platz gehabt hätten. Die geschätzte Wasserverdrängung 43.000 Bruttoregistertonnen. Ein Schiff in der Größe gab es in unserer Zeit erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war der Mensch in der Lage, ein Schiff zu bauen mit diesen Maßen, mit der Größe, mit der Wasserverdrängung. Man fragt sich, welche Werkzeuge wurden eingesetzt, um die Arche zu bauen? Alles per Hand? Sie haben ja mit gespitzten Steinen geschnitzt. Muss man sich überlegen. Sie haben so ein großes Schiff zustande gebracht. Die alte Welt war sicherlich nicht so rückständig, wie manche meinen. Denken wir auch daran, dass die Menschen, darauf gehen wir gleich ein, nach der Sintflut in der Lage wären, einen Turm bauen zu wollen, dessen Spitze bis zum Himmel reichen sollte. Und das setzt eine Bautechnik voraus, das setzt Kenntnisse über das Bauen voraus. Und wo hatten die Menschen unmittelbar nach der Sintflut diese Kenntnisse? Sie sind ihnen vermittelt worden. Sie sind von denen, die die Sintflut überlebt haben, weitergegeben worden. Nun eine andere Überlegung zur alten Welt, zu der früheren Welt. Wenn man die Chronologien von 1. Mose Kapitel 5 genau untersucht, so kommt man auf eine Jahreszahl für diese ganze Zeitspanne von 1656 Jahren. Die Chronologien in 1. Mose Kapitel 5 ergeben insgesamt von der Erschaffung Adam und Evas bis hin zur Sintflut 1656 Jahre. Wir gehen später darauf ein. Wir gehen von 6000 Jahren menschliche Existenz aus, die uns Menschen von Gott gegeben sind, bevor Jesus wiederkehrt und Gott die Herrschaft über die Welt übernimmt. Das bedeutet, dass diese frühere Welt, diese alte Welt, ich ziehe das vor, alte Welt, von der menschlichen Erfahrung vor der Machtübernahme Jesu Christi etwa 27% der gesamten Zeit ausmacht. Von den 6000 Jahren macht die alte Welt etwa 27% aus. Nun, ohne Hebräer 11 nachzuschlagen, das schlagt ihr bitte nicht nach, wie viele Namen werden in Hebräer 11 genannt in dieser Zeit? Ihr könnt raten. 6, 7, sagt Kurt. 2, sagt Jakob. Weil es ist wie in dieser Zeit, ja. Es ist wie bei dem Spruch, aller guten Dinge sind 3, bis auf die Dreieinigkeit. sind nur drei Namen, die erwähnt werden. Waren das die einzigen, die in dieser Zeit berufen wären? Das wissen wir nicht. Davon kann man nicht unbedingt ausgehen. Aber was die Helden des Glaubens anbelangt, gab es in dieser gesamten Zeitspanne von mehr als 1600 Jahren nur drei Personen, die namentlich genannt werden. Sie sind Abel, wer kommt als nächster? Henoch und Noah. Drei Namen, mehr nicht. Da denke ich an das Lied in unserem Gesangbuch. Nicht viele Weise nach dem Fleisch. Noch etwas. Es gibt 929 Kapitel im Alten Testament, so wie das Alte Testament in der deutschen Bibel auch in anderen modernen Sprachen eingeteilt ist, und 260 Kapitel im Neuen Testament. Insgesamt 1189 Kapitel. Nur 9 Kapitel dieser 1189 Kapiteln sind der alten Welt gewidmet. Unglaublich, finde ich. Also weniger als 1% der Bibel ist dieser Ehre gewidmet. Man könnte daher meinen, die alte Welt sei nicht sehr wichtig, weil Gott ihr vergleichsweise kaum Platz einräumt in seiner Erzählung, in dem Buch, das er für uns bewahrt hat. Aber der Eindruck trügt. Denn zu Beginn der alten Welt wurden die Weichen für die Zivilisation gestellt, in der wir auch heute leben. Und das ist das Interessante an allen drei Welten, mit denen wir uns heute befassen, in die wir heute reisen, mit unserer biblischen Zeitmaschine. Die Weichen für jedes Zeitalter, für jede Welt werden zu Beginn dieser Zeit gestellt. Gott hatte den ersten beiden Menschen, wie wir alle wissen, die Gelegenheit gegeben, eine Beziehung zu ihm zu haben und ewiges Leben zu erlangen. Sie hätten nur zum Baum des Lebens gehen und davon essen müssen. Und dann hätten sie ewiges Leben erlangt. Vielleicht nicht sofort, aber zum Ende ihres Lebens. Sie lehnten ab, auch gut bekannt, und Gott wies sie aus dem Garten. Wozu führte die Ablehnung der Wege Gottes? Sie führte zu den Zuständen, die die Sintflut notwendig machten. Wenn Sie 1. Mose Kapitel 6 noch aufgeschlagen haben, heißt es dort in Vers 5, der Herr sah, dass auf der Erde die Bosheit des Menschen zunahm und dass alles Sinnen und Trachten seines Herzens immer nur böse war. Wie es dann im weiteren Verlauf der Erzählung heißt, die Erde war voller Frevel. Das heißt, es war eine gewalttätige Zeit. Das war ein Merkmal der Zivilisation in der Zeit unmittelbar vor der Sintflut. Voller Frevel, eine gewalttätige Zeit. Die Lektion, die wir daraus für uns ziehen können, Gott abzulehnen, löst Leiden aus. Früher oder später wird man leiden, wenn man Gott und seinen Weg ablehnt. Und noch etwas, dazu schlagen wir bitte 1. Mose Kapitel 3, die Verse 22 bis 24 nach. 1. Mose Kapitel 3, auch hier etwas sehr Bekanntes, die Verse 22 bis 24. Hier geht es um die Ausweisung aus dem Garten Eden. Und Gott sagt, Vers 22, Gott der Herr sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen den Weg zu dem Baum des Lebens. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass aufgrund der Entscheidung von Adam und Eva, aufgrund der Entscheidung unserer Ureltern, der Mensch von sich aus keinen Zugang zu Gott hat. Der Mensch hat von sich aus keinen Zugang zum Baum des Lebens. Und letztendlich auch keinen Zugang zu Gott. Und das war das entscheidende Merkmal der alten Welt, der früheren Welt. Das war die Grundlage der alten Welt. Der Mensch hat keinen Zugang zum Baum des Lebens. Der Mensch kann von sich aus keine Beziehung zu Gott eingehen oder etablieren. Und das hat aber auch zur Folge, dass der einzige Einfluss, dem der Mensch seit Beginn der alten Welt ausgesetzt ist, der Einfluss des Teufels ist. Es gibt nur diesen Einfluss für die Menschen, es sei denn, Gott beruft einen Menschen. Gott öffnet einem Menschen den Sinn für das Verständnis seines Weges. Und darauf kommen wir später zurück, auf diese Tatsache. Der einzige Einfluss, der einzige geistliche Einfluss, dem der Mensch ausgesetzt ist, seit Beginn der alten Welt, ist der Einfluss Satans. Warum das wichtig ist, das werden wir etwas später sehen. Nun steigen wir wieder in unsere biblische Zeitmaschine und wir reisen in die nächste Ära der menschlichen Geschichte. Und es ist die Zeit, die nach der Sintflut begann, unmittelbar danach. Die ersten 9 Kapitel der Bibel sind der alten Welt gewidmet. Ab 1. Mose Kapitel 10 geht es um die Zeit, in der auch wir heute leben. Und es ist die Zeit, die so lange andauert oder währt, bis Jesus Christus wiederkehrt. Und wir fragen uns, wie nennt die Bibel diese Zeit? Und die Antwort finden wir im 1. Kapitel des Galaterbriefs. Deshalb schlagen wir Galater Kapitel 1 nach. Galater Kapitel 1. Und hier lesen wir die Verse 1 bis 4. Galater Kapitel 1. Und wir lesen die Verse 1 bis 4. Vers 1, Galater 1. Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Gnade sei mit euch, der typische Gruß des Paulus zu Beginn seiner Briefe und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Und mit Vers 5 schließt sich der Gedankengang, dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir leben in der gegenwärtigen bösen Welt. Wir haben uns jetzt von der alten Welt verabschiedet und wir sind zurückgekehrt in unsere heutige Zeit. Und diese zweite Welt in der Menschheitsgeschichte beginnt unmittelbar nach der Sintflut. Interessant ist, das sagt uns 1. Mose Kapitel 9, Noah lebte 350 Jahre nach der Sintflut. Er war 600 Jahre alt, als die Sintflut über die Erde kam, und er lebte danach, nach dem Ende der Sintflut, weitere 350 Jahre. Und in dieser Zeit könnte man sich vorstellen, dass sein Einfluss doch Wirkung hatte. Aber wie das bei uns Menschen oft der Fall ist, das hat man auch bei den Israeliten gesehen, nach dem Einzug ins gelobte Land und nach dem Ableben der Generation, die die Wunder in der Wüste erlebt hatte, da kommt man weg von diesem Weg. Interessant ist, dass die Grundlage der gegenwärtigen bösen Welt, wie bei der alten Welt, auch in der Welt war es der Fall, zu Beginn dieses Zeitabschnitts festgelegt wurde. Die Richtung, in die sich die Menschheit bewegen sollte, das wurde zu Beginn der gegenwärtigen bösen Welt festgelegt. Und darüber lesen wir in 1. Mose Kapitel 10, 1. Mose Kapitel 10 und 11. Und wir schlagen als nächstes 1. Mose Kapitel 10 nach. 1. Mose Kapitel 10. Wir lesen hier zunächst Vers 1 und dann die Verse 8 bis 11. 1. Mose Kapitel 10. Vers 1 sagt uns, dies ist das Geschlecht der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Und es wurden ihnen Söhne geboren nach der Sintflut. Kapitel 10 ist eine Art menschliche Ahnentafel. Völkertafel heißt es hier in der Überschrift zu meiner Lutherbibel. Jetzt die Verse 8 bis 11. Hier kommt ein Mann vor, der uns interessiert. Kusch aber zeugte den Nimrod. Der war der Erste, der Macht gewann auf Erden. Gemeint ist anscheinend in der Zeit nach der Sintflut, also nach dieser alten Welt. In der gegenwärtigen bösen Welt war er der Erste, der Macht gewann auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man, das ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Reiches war Babel, Erech, Akkad und Kalne im Lande Shinar. Von diesem Lande ist er nach Assur gekommen und baute Nineveh und Rohoboth-ir und Kelach. Hier werden zwei Gebiete genannt, die in dem weiteren Verlauf der biblischen Geschichte sehr interessant sind. Einmal Assur und einmal Babylon. Und nach der Sintflut soll Nimrod derjenige gewesen sein, der beide baute oder aufbaute. Wenn er Immobilienmensch gewesen wäre, würde man vielleicht sagen, er hat sie ja entwickelt, erschlossen. Das Wort vor in diesen Versen, er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Und zwar im Zusammenhang mit dem Gedanken, er war der Erste, der Macht gewann. Hier geht es um Machtgewinnung, Machtbesessenheit. Das Wort vor impliziert vor dem Angesicht oder gegen, womit eine ablehnende Haltung gegenüber Gott und seinem Plan angedeutet wird. Und ich denke, das werden wir gleich sehen in Kapitel 11. Aber ich möchte uns zunächst einiges vorlesen aus dem Buch von Babylon nach Rom des Historikers Alexander Hislop. Denn es gibt in der alten assyrischen Geschichte einen König, der anscheinend der erste große assyrische König gewesen sein soll. In der Geschichtsschreibung heißt er Ninus. Und es gibt Attribute dieses Ninus, die man eigentlich nur mit dem Nimrod in Verbindung bringen kann. Ich lese jetzt vor aus dem Buch von Babylon nach Rom. Dieser Ninus oder Sohn also, den die babylonische Madonna in ihren Armen trägt, wird so beschrieben, dass er ganz klar als Nimrod identifiziert werden kann. Zitat: Ninus, König der Assyrer, sagt Togus Pompeius in einer Zusammenfassung von Justinus, änderte zunächst die zufriedene Mäßigkeit der Lebensweise dieser ganzen Vorzeit, angespornt durch eine neue Leidenschaft, den Wunsch nach Eroberung. Und wenn man das jetzt in Bezug setzen will zu der Bibel, wird uns in der Bibel gesagt, Nimrod war der Erste, der Macht gewann. Er war der Erste, fährt Hislop fort, der Krieg gegen seine Nachbarn führte, und er eroberte alle Völker von Assyrien bis Libyen, da sie noch nicht mit den Künsten des Kriegs vertraut waren. Dieser Bericht weist direkt auf Nimrod hin und kann auf niemand anderen angewendet werden. Diodorus, ein griechischer Historiker, sagt von ihm, dass er jene Kriege begann, die seine Macht außerordentlich groß werden ließen, da sie ihm das Volk von Babylonien unterwarfen, während bisher die Stadt Babylon noch nicht existierte. Die Heilige Schrift berichtet, er wäre der Erste, der Macht gewann auf Erden, und der Anfang seines Königreiches war Babel. Also Nimrod war maßgeblich für den Einfluss in Babylon, auch in Assur, in Assyrien, verantwortlich. Und wir werden jetzt einiges in Kapitel 11 lesen. Schlagen nur eine Seite um in meiner Bibel. Hier geht es um den Turmbau zu Babel. Den Turmbau zu Babel. Dies ist, wie gesagt, das Gebiet, über das Nimrod herrschte. Und uns wird gesagt, es hatte aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Sie nahmen Ziegel aus Stein und Erdharz aus Mörtel und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Uns ist die Geschichte bekannt. Gott sieht das. Er kommt vom Himmel herunter oder hernieder. Er verwirrt die Sprache und das Vorhaben der Menschen kann nicht durchgeführt werden, weil sie sich nicht mehr verstehen. Sie sind nicht mehr einheitlich in der Sprache. Die Verständigung klappt nicht. Und so, Vers 8, das Resultat. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, Verwirrung, weil der Herr daselbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Nochmals, Kapitel 10 zeigt uns, dies war das Gebiet, über das Nimrod herrschte. Der Erste, der Macht gewann auf Erden. Und ich denke, gemeint ist die Zeit nach der Sintflut, nach dem Ende der alten Welt, weil wir über die alte Welt selbst sehr wenig wissen. Hier scheint es der Fall zu sein, dass in diesem Gebiet von Nimrod er eine Rebellion gegen Gottes Vorhaben durchführte. Gott hatte nach der Sintflut gesagt, ihr sollt euch mehren und ausbreiten. Ihr sollt nicht auf einem Ort wohnen bleiben, sondern ihr sollt euch ausbreiten, überall auf der Erde. Nimrod war sich bewusst, dass es unmöglich wäre, die Herrschaft über die Menschheit auf Erden zu erlangen, wenn die Menschheit überall verteilt wäre. Und so hatte er die Idee, dass man einen Turm bauen sollte, und zu diesem Turm sollten die Völker schauen, damit sie sich nicht in alle Welt verteilten. Das biblische Führungsmuster ist, wie wir wissen, das Muster eines Hirten. Das Muster eines Hirten und nicht eines Tyranns. Ein Hirte führt und schützt die Schafe, die ihm anvertraut sind. Er sorgt für ihr Wohlergehen, teils durch sein eigenes gerechtes Vorbild. Er nützt sie nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Nimrods Herrschaftsmuster war das Gegenteil. Babel, Verwirrung, war der Grundstein seines Königtums und es wuchs mit der Zeit zu einem gewaltigen Reich heran. Und interessant ist, dass Babel oder Babylon als biblisches Sinnbild für die Auflehnung gegen Gott nicht hier in Kapitel 11 aufhört, sondern das zieht sich wie ein roter Faden durch den Rest der menschlichen Geschichte bis hin zur Wiederkehr Jesu Christi. Was ist es, auf das wir achten sollen, wenn wir in der gegenwärtigen bösen Welt leben? Wir sollen aus dem großen Babylon herauskommen. Wir sollen nicht in diesem System bleiben. Ein System, das auf Ablehnung von Gott und seinem Weg ausgelegt ist. Wir haben im Neuen Testament sehr klare Hinweise auf die Zeit, in der wir leben. Paulus sagte uns, das wissen wir, das lesen wir oft am Versöhnungstag, dass Satan, der Teufel, der Gott dieser gegenwärtigen bösen Welt ist. Und in der Offenbarung wird uns gesagt, dass Satan, der Teufel, die ganze Welt verführt hat. Das ist eine Beschreibung unserer Zeit, eine Beschreibung der gegenwärtigen bösen Welt. Und in diesem Zusammenhang sagte Jesus etwas Interessantes, wie ich meine, als er ein Streitgespräch mit seinen Landsleuten führte. In Johannes Kapitel 8, Vers 44 sagte er seinen Landsleuten, den Juden, ihr habt den Teufel zum Vater. Ihr habt den Teufel zum Vater. Wie konnte Jesus Menschen, die die Heilige Schrift, für sie war das damals das Alte Testament, hatten und nach ihrem Verständnis bemüht waren, danach zu leben, wie konnte er ihnen sagen, ihr habt den Teufel zum Vater? Ja, das hatten sie. Sie hatten die Heilige Schrift. Heutige Namens- und Konfessionschristen haben die Heilige Schrift. Heute ist die Heilige Schrift für Namens- und Konfessionschristen das Alte und das Neue Testament. Wir haben gesehen, dass der Mensch seit Beginn der alten Welt seitdem der Zugang zum Garten Eden gesperrt wurde, keinen Zugang mehr zu Gott hat, von sich aus. Kein Mensch kann sagen, ich will jetzt zu Gott hin und ich will eine Beziehung zu ihm aufbauen, es sei denn, dass Gott diesen Menschen beruft. Und wie ich vorhin sagte, das hatte zur Folge, dass der einzige Einfluss, jetzt geistlich gesehen, dem der Mensch in der heutigen Zeit ausgesetzt sein kann, geistlicher Einfluss, wir reden hier von einem unsichtbaren Einfluss, das ist der Einfluss von Satan, dem Teufel. Und ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, alle Menschen nehmen diesen Einfluss an. Manche mehr, manche weniger. Das hat mit vielen Dingen zu tun. Das hat mit dem Umfeld zu tun, das hat mit dem Elternhaus zu tun, mit vielen Dingen. Alle Menschen sind diesem Einfluss ausgesetzt. Es ist der einzige Einfluss, dem sie ausgesetzt sein können. Alle nehmen ihn an, mehr oder weniger. Das heißt, dass Satan, der Teufel, seit der Ausweisung des Menschen aus dem Garten der geistliche Vater der Menschen ist. Nicht sofort bei der Geburt, wenn ein Mensch neu auf die Welt kommt, hat er ja von diesem Geist, von dieser Haltung nichts angenommen. Das entsteht mit der Zeit. Und ich denke, alle Eltern können sagen, rückblickend, wenn unsere Kinder älter sind, wie das in meinem Fall der Fall ist, dass mit der Einschulung, nicht, dass die Schule schlecht ist, versteht mich bitte nicht falsch, dass mit der Einschulung auf einmal ein anderer Einfluss da gewesen ist. Es war nicht allein der Einfluss der Schule, es war auch der Einfluss der Gleichaltrigen, mit denen unsere Kinder in die Schule gehen oder gingen. Und dann ist man halt einem Einfluss des Umfeldes der Gesellschaft ausgesetzt und keiner kann sich diesem Einfluss entziehen. Und wir nehmen ihn alle an, mehr oder weniger. Es ist interessant, dass bei den religiösen Aussiedlerfamilien, die nach Deutschland kommen, Menschen, die anscheinend Deutsche sind, die deutsche Staatsbürgerschaft haben oder sie wird ihnen wieder zuerkannt und die religiös sind, die aus religiösen Gemeinden kommen, sie sagen ja selbst, wenn ihre Kinder hier in Deutschland, in der ersten Generation, die Erwachsenen, die kommen, dann bleibt die Gemeinde, der Zusammenhalt intakt. Aber die Generation, die hier aufwächst, da entsteht schon, auch wenn die Eltern das nicht wollen, eine gewisse Distanz zu der Gemeinde, zu den Vorstellungen der sogenannten alten Welt, nicht der biblischen alten Welt, sondern ihrer Welt. Und mit der zweiten und dritten Generation ist das in vielen Fällen weg, ja, diese Lebensweise. Das ist bekannt, allgemein bekannt. Woher kommt das? Das ist der Einfluss des Umfeldes, in dem man lebt. Und deshalb konnte Jesus seinen Landsleuten sagen, dass sie den Teufel zum Vater hatten. Denn es gibt für die Menschen nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist Satan, der Teufel, geistlich unser Vater und wir haben seinen Einfluss angenommen, oder Gott, der Vater, ist unser Vater. Und Gott, der Vater, wird zu unserem Vater, indem er uns beruft und uns Jesus Christus zuführt. Das hört sich sehr hart an, das weiß ich. Aber ich bin überzeugt, das ist die biblische Wahrheit. Und deshalb konnte Jesus seinen Landsleuten, denen die Heilige Schrift sehr wichtig war, so etwas sagen. Und in diesem Zusammenhang lesen wir etwas Interessantes in 1. Korinther Kapitel 7. Das wollen wir jetzt nachschlagen, die Verse 13 und 14. 1. Korinther Kapitel 7, die Verse 13 und 14. In den ersten Versen des Kapitels geht es um das Thema Ehe. Und Paulus geht hier auf drei verschiedene Gruppen in der Gemeinde ein. Er geht auf diejenigen ein, die ledig waren, also heiratsfähig, aber noch unverheiratet waren. Er geht dann auf die Eheleute ein, die Paare, bei denen beide desselben Glaubens sind. Und dann geht er in dem dritten Fall auf solche Ehen ein, bei denen nur einer der Partner. Und ich möchte hier etwas hinzufügen, das hat mit der Predigt nichts zu tun. Ich pflege heute zu sagen, der andere Partner ist nicht in unserem Sinne gläubig. Der andere Partner kann, wie er sich sieht oder sie sich sieht, gläubig sein, aber nach einer anderen Vorstellung. Und deshalb sage ich immer jetzt, wenn es um diese dritte Gruppe geht, es geht um Ehepaare, bei denen einer der Partner in unserem Sinne gläubig ist und der andere Partner ist es nicht. Er mag ungläubig sein, kann sein, er ist gläubig, aber auf eine andere Weise. Und in diesem Zusammenhang sagt Paulus etwas sehr Interessantes in den Versen 13 und 14. Wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und es gefällt ihm, bei ihr zu wohnen, so soll sie sich nicht von ihm scheiden. Scheiden in diesen Versen bedeutet nicht allein oder gar vordergründig im rechtlichen Sinne, wie wir das Wort heute verstehen, die Scheidung, sondern es bedeutet eine Trennung. Ja, sie soll sich nicht von ihm trennen. Denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Geheiligt bedeutet, wie wir wissen, ausgesondert, eine besondere Aussonderung. Und das heißt, wenn die Ehe zusammenbleibt, zusammenbleiben kann, dann ist der Partner, der nicht in unserem Sinne gläubig ist, auch von Gott ausgesondert und hat, wenn er will, Zugang zu Gott und zu der Wahrheit. Und Paulus fügt dann hinzu, sonst wären eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Hier könnte man auch das Wort auch einsetzen. Nun sind auch sie heilig, die Kinder solcher Ehen. Sie sind heilig, sie sind ausgesondert. Und wir sagen seit Jahrzehnten, dass unsere Kinder, ob nur einer der Partner oder beide in unserem Sinne gläubig sind, sie sind ausgesondert. Sie sind nicht wie die übrigen Menschen in der Welt oder in der Gesellschaft, die Gott berufen muss, wenn sie eine Beziehung zu ihm haben wollen, sondern sie sind ausgesondert und sie können, wenn sie wollen, von sich aus Gott suchen und Gott wird sich von ihnen finden lassen. Was bedeutet das? Bedeutet das, dass wir unsere Kinder vor dem Einfluss Satans vollkommen schützen können? Nein, das können wir nicht. Wir sollen nicht wie Abgeschiedene leben, sondern wir leben in dieser Gesellschaft. Wir sollen Lichter sein und unsere Kinder sind in derselben Weise, wie wir es selbst sind, dem Einfluss Satans ausgesetzt, aber wir können diesem Einfluss entgegenwirken und ihn dadurch minimieren. Und da fällt mir das Beispiel von Herrn Gerald Ost ein, als er bei uns in Schlucksee war zum Laubhüttenfest. Das hat er erklärt. Ich weiß nicht, ob das in seiner Predigt war oder in dem Bibelstudium, das er geleitet hat zum Thema Ehe und Familie. Er hat gesagt, er und seine Frau haben oft zu Hause Spielfilme mit ihren Kindern geschaut. Und es ist ja fast nicht möglich, dass man heute einen Spielfilm, auch einen, wie man meint, gefahrlosen sieht, ohne dass irgendetwas in dem Film vorkommt, was nicht den Vorstellungen Gottes entspricht. Und er und seine Frau haben dann, wenn sie einen Film gesehen haben von einer DVD oder wo sie es stoppen konnten, jedes Mal, wenn sowas vorkam, haben sie den Film gestoppt und dann gab es eine kurze Diskussion in der Familie. Wie seht ihr das, Kinder? Wie versteht ihr das? Sie haben das, was die Kinder gerade gesehen hatten und dem Einfluss, dem Weg Gottes widersprach, nicht einfach aufsaugen lassen, sondern sie haben das angesprochen. Man kann dem Einfluss entgegenwirken und ihn dadurch minimieren. Eliminieren können wir ihn nicht. Das können wir nicht. Aber unsere Kinder sind in einer besonderen Kategorie. Sie sind geheiligt, sie sind ausgesondert und daher haben Eltern in diesem Sinne eine Verantwortung, ihren Kindern die Wege Gottes zu vermitteln. Die gegenwärtige böse Welt begann unmittelbar nach der Sintflut und sie dauert bis zur Wiederkehr Jesu Christi. Von 6000 Jahren ausgehend, darauf gehen wir gleich ein, sind das insgesamt etwa 4350 Jahre der 6000 Jahre. Und die letzten 2000 Jahre dieses Zeitalters, von diesen 4300 Jahren, die letzten 2000, sind das Zeitalter des Christentums, in dem Gott, sagen wir, für die Berufenen die Tür, das Tor zum Garten Eden, zum Baum des Lebens, wieder geöffnet hat. So sehen wir, wenn wir die Bibel untersuchen und wir vergleichen die gegenwärtige böse Welt, wir vergleichen sie mit der alten Welt, wir finden nur drei Namen im Hebräerbrief, Hebräer 11, als Helden des Glaubens, aber uns wird gesagt in Offenbarung Kapitel 7, dass es Tausende sein werden, die in der bösen gegenwärtigen Welt in das Reich Gottes eingehen werden, wenn Jesus wiederkehrt. Die Anzahl der Berufenen steigt beträchtlich in der bösen gegenwärtigen Welt. Nun steigen wir zum letzten Mal in unsere Zeitmaschine und wir verlassen unsere Zeit heute und reisen in die Zukunft. Und bekanntlich ist es die Zeit, auf die wir uns alle freuen und beim Laubhüttenfest feiern. Und auch hier die Frage, wie nennt die Bibel diese Zeit? Und dazu schlagen wir bitte Hebräer Kapitel 2 nach. Hebräer Kapitel 2 und wir lesen Vers 5. Hebräer 2 und Vers 5. Der Autor des Hebräerbriefs sagt, denn nicht den Engeln hat er untertan gemacht, die zukünftige Welt, von der wir reden. Die zukünftige Welt. Die dritte Welt. Die dritte Ehre, wo die Bibel das Wort nicht benutzt, von der die Bibel spricht. Und diese zukünftige Welt, die haben wir in der Kirche traditionsgemäß die Welt von morgen genannt. Die Welt von morgen. Ein Tag ist für Gott wie 1000 Jahre. Wer sagt uns das? Petrus. Okay, gut. Petrus sagt uns, ein Tag ist für Gott wie 1000 Jahre. Und diese Erkenntnis ist die Grundlage unseres Verständnisses, unserer Auslegung der Schöpfungswoche in 1. Mose Kapitel 1. Generell wird diese Schöpfungswoche für ein Sinnbild des Zeitraums gesehen, in dem Gott seinen Plan mit den Menschen durchführt. Und wie wir alle wissen, setzt sich die Schöpfungswoche aus 7 Tagen zusammen. Es gibt die ersten 6 Tage, und dann gibt es den 7. Tag, an dem Gott von seinen Werken ruhte. 7 Tage, 7000 Jahre. Davon sind 6000 Jahre den Menschen gegeben. Und diese gehen, soweit wir es verstehen, das ist ja unsere Überzeugung, diese gehen mit der Wiederkehr Jesu Christi zu Ende. Der Sabbat, der 7. Tag, ist Gottes Zeit. Die Zeit der Ruhe, übrigens ein Thema hier in dem Hebräerbrief, die Zeit der Ruhe, in die wir eingehen. Nun, wenn man von 7000 Jahren ausgeht, nach der Schöpfungswoche, nach ihrer Symbolik, die Gott zur Verwirklichung seines Plans für die Menschen vorgesehen hat, dann ist dieser Zeitabschnitt von 1000 Jahren von den drei Welten der kürzeste, nur 1000 Jahre. Die alte Welt hatte 1600 Jahre, die böse gegenwärtige Welt 4300, die zukünftige Welt, die Welt von morgen, nur 1000 Jahre. Aber dieser Anschein trügt ein wenig, das werden wir sehen. Und wie bei der alten Welt und der gegenwärtigen bösen Welt geschieht etwas zu Beginn der zukünftigen Welt, das die Weichen für dieses Zeitalter stellt. Gleich zu Beginn der zukünftigen Welt geschieht etwas, das die Weichen stellt. Und wir alle wissen, was das ist. Jesus kehrt zurück. Gleich als nächstes, Versöhnungstag, Satan wird verbannt. Satan wird entfernt. Und bis auf eine sehr kurze Zeit, zum Schluss der 1000 Jahre, unterscheidet sich die zukünftige Welt von ihren beiden Vorgängern dadurch, dass Satan nicht mehr gegenwärtig ist. Er ist nicht mehr da, um die Menschen zu verführen. Das heißt, sein Einfluss ist auch nicht mehr da. Und im Gegensatz zu den ersten beiden Welten, werden in der zukünftigen Welt nicht nur wenige Menschen berufen sein, sondern alle Menschen, die in der zukünftigen Welt leben, in der tausendjährigen Herrschaft Jesu Christi, sie werden alle berufen sein. Und im Gegensatz zu den beiden ersten Welten ist der einzige Einfluss, wie gesagt, bis auf diese sehr kurze Zeit zum Schluss des Millenniums, wie wir es nennen, ist der einzige Einfluss, dem die Menschen ausgesetzt sind, der Einfluss Gottes. Alle sind berufen. Der Einfluss ist positiv, anregend, motivierend, Gottes Weg zu gehen. Mit Jesu Wiederkehr ist der Baum des Lebens für die Menschen wieder zugänglich. Nicht nur für einige, sondern für alle, die in dieser Zeit leben. Nun überlegen wir die Dauer der zukünftigen Welt. Wir stellen uns dabei die Frage, wenn Jesus zurückkehrt und Offenbarung 11, Vers 15 wahr wird, wo es heißt, die Reiche der Welt sind jetzt sein Reich, ja, seine Reiche, er übernimmt die Herrschaft, gibt es danach, soweit die Bibel es uns offenbart, irgendeinen Zeitpunkt, zu dem Jesus nicht der König der Könige ist, wo er kurze Zeit abdankt und sagt, na ja, gut, jemand anders kann es machen, wie vielleicht die Bundeskanzlerin es eines Tages macht. Nein, das ist nicht der Fall. Jesus herrscht fortwährend, kontinuierlich, beginnend mit seiner Wiederkehr und der Übernahme der Reiche der Welt. Und in diesem Zusammenhang gibt es einen sehr interessanten Unterschied zwischen dem Sabbat der Schöpfungswoche und den anderen sechs Tagen, die ihm vorausgehen. Denn die Beschreibung des siebten Tages in der Schöpfungswoche ist nicht genau gleich, was den Tag anbelangt, wie bei den ersten sechs Tagen der Schöpfungswoche. Weiß jemand, was der Unterschied ist? Okay, er wurde gesegnet, das habe ich nicht im Sinn. Über den siebten Tag wird im Gegensatz zu den ersten sechs Tagen nicht gesagt, da ward aus Abend und Morgen der siebte Tag. Und dieser Zusatz bei den ersten sechs Tagen markiert den Tag. Das ist der Tag, er ist zu Ende, dann beginnt der nächste Tag. Beim siebten Tag wird das nicht gesagt. So ist die zukünftige Welt nicht auf die Symbolik von nur 1000 Jahren beschränkt, sondern da dieser Zusatz bei der Schöpfungswoche fehlt, beim siebten Tag, könnte man davon ausgehen, dass der siebte Tag die zukünftige Welt ewiglich dauern wird. Sie umfasst auch die Zeit, die zum Schluss der Offenbarung beschrieben wird. Offenbarung 21 und 22, wenn Jerusalem oder die Erde in ein Paradies verwandelt wird, wenn der Vater seinen Wohnsitz auf die Erde verlegen wird. Und das ist impliziert, wie ich meine, in der Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, in Hebräer Kapitel 2 und Vers 5, wo es heißt, diese zukünftige Welt ist den Engeln nicht untertan, sondern diese Welt ist nur für die Menschen vorgesehen, die dann Teil der Familie Gottes sind, als ewig lebende Angehörige dieser Familie. Jedes Jahr feiern wir die zukünftige Welt, wenn wir das Laubhüttenfest halten. Wir feiern ihren Anfang, wenn wir den Posaunentag und den Versöhnungstag halten, wenn die Weichen für diese zukünftige Welt gestellt werden. Deshalb werden wir uns heute nicht damit befassen. Die Symbolik ist uns bekannt. Mit unserer Zeitreise heute haben wir mit Hilfe der Bibel die drei Welten kurz gestreift, die die Bibel nennt. Die alte Welt, die gegenwärtige böse Welt, in der wir leben, und die zukünftige Welt, auf die wir uns freuen. Alle drei Welten haben gemeinsam, dass ihre Grundlage zu Beginn des jeweiligen Zeitalters gelegt wurde. Bei der alten Welt war es die Ausweisung aus dem Garten Eden. Der Mensch hat von sich aus keinen Zugang zu Gott. Bei der gegenwärtigen bösen Welt war es der Einfluss Nimrods, der sich gegen Gott auflehnte und das babylonische System einführte. Und bei der zukünftigen Welt sind es die Wiederkehr Jesu und die Entfernung Satans, die die Weichen stellen. Es gibt Unterschiede bei den drei Welten. Die Anzahl der Berufenen in der alten Welt war anscheinend sehr, sehr klein. Es sind viel mehr Berufene in der gegenwärtigen bösen Welt, und es werden letztendlich alle Menschen sein, die die zukünftige Welt erleben. Das heißt, die Anzahl der Berufenen steigt von Zeitalter, von Welt zu Welt. Wir dürfen zu den Berufenen dieser Zeit gehören. Mit einer Zeitmaschine werden wir nicht in die zukünftige Welt reisen, sondern wir werden nur dorthin gelangen, wenn wir die Ermahnung des Apostels Petrus beherzigen, mit der wir heute die Predigt beenden. Und wir finden sie in 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 10 und 11. 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 10 und 11, wo es heißt: Darum, liebe Brüder, bemüht euch, desto mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das Reich unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Und so könnte der letzte Nebensatz hier auch wie folgt formuliert werden: So wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in die zukünftige Welt, auf die wir uns alle freuen.